Mein Senf, dein Senf. Der Grüne Wiese Podcast mit Patricia Vogtländer und Stefan Grosalski.
Hello.
Hello.
Da sind wir wieder. Heute wollen wir wieder reden.
Ja.
Wäre auch komisch sonst, ne? Bei einem Podcast. Schweigepodcast. Schweigepodcast. Fände ich aber auch mal eine gute Idee.
Ja, gibt es sowas schon?
Ist auf jeden Fall. Habe ich mich gerade gefragt. Ein Schweigewalk oder ja. Eine Schweigefolge. Du, ganz ehrlich, wahrscheinlich gar nicht so verkehrt, mal einen 5-Minuten-Slot zu machen, wo man mal sagt, nur schweigen und sitzen. Aber das bringt mich wieder auf die Idee, dass wir auch mal wieder eine Medi machen könnten eigentlich.
Ja, das stimmt.
Aber vielleicht machen wir das ja mal in einem Live-Podcast, weil ich finde ja Medi immer schöner, mit vielen Menschen zusammen zu machen.
Das stimmt.
Naja, aber wir schweifen ab. Wir haben ja wir haben anscheinend ja die Liebe zu den Mehrteilern entdeckt. Und wir haben euch ja letzte Woche, also euch Zuhörer, wir haben euch ja letzte Woche mit der Vorwurfsfalle mal mit so Bilanzierungsfragen entlassen. Also es klingt jetzt so streng, ne? Oder haben euch dazu inspiriert, mal darüber nachzudenken, ne? Welche Vorwürfe hast du eigentlich und was ist der Effekt aus diesen Vorwürfen? Was ist die Absicht oder die Sehnsucht, die da drin steckt? Lohnt sich das, wirklich Bilanz zu ziehen? Und wenn du zu dem Schluss gekommen bist in der Bilanz mit der Frage, was jetzt, du willst das nicht weitermachen, dann ist natürlich einmal tatsächlich Release für dich eine tolle Möglichkeit. Wenn du aber gedacht hast, naja, aber ich will überhaupt auch erstmal wissen, was macht ihr denn da drin dann überhaupt in diesem Training genau? Dann bist du richtig hier in der zweiten Folge dieser Reihe, wo wir ja mal über das Thema Vergebung sprechen. Weil das ist natürlich ein wesentlicher Aspekt, um Frieden mit vergangenen Ereignissen, mit vergangenen Begegnungen zu erzeugen, ne, die man eben bewirken kann oder muss, wenn man Frieden haben will, ist Vergebung.
Und Vergebung kann man natürlich auf verschiedenste Arten definieren. Und je nachdem, wie man es definiert, ergibt sich auch daraus, wie man sie erzeugt. Und da gibt es ganz unterschiedliche Vorstellungen drüber, wie man Vergebung erzeugt. Also Vergebung definieren wir auch auf zwei Ebenen. Das erste wäre sowas wie, ich gebe mein Recht auf Rache auf. Also du gibst die Annahme auf, dass irgendetwas in der Vergangenheit falsch gewesen ist und den darauf aufbauenden Impuls, das irgendwie ausgleichen zu wollen. Und dafür braucht man tatsächlich einen umfangreicheren Prozess. Also das ist ein gedanklicher Prozess, ein emotionaler Prozess. Und der muss auch in irgendeiner Form von außen angeleitet sein. Das kann entweder ein vorgegebener Fragebogen sein, also Fragen, die du beantwortest, oder Coaches, die du dafür nutzt, die dir dann Fragen stellen, die du beantwortest, und Übungen, die man dazu macht. Und das muss deswegen von außen sein, weil es erforderlich ist, dass du dein gewohntes Denken verlässt. Und deswegen müssen es Fragen sein, die du dir erstmal nicht stellen würdest.
Ja, die vielleicht auch dein bisheriges Denken stark durchkreuzen, ne? Also, genau. Und es kann auch sein, dass du jetzt gerade beim Zuhören schon hängen geblieben bist bei Dinge in der Vergangenheit, weil du denkst, dass Dinge in der Vergangenheit falsch waren, ne? Das ist schon so ein Stock, den wir bei solchen Untersuchungsprozessen in die Speichen schmeißen. Also und der ist, würde ich sagen, schon herausfordernd. Und vielleicht deswegen an der Stelle noch einen Hinweis. Das heißt nicht, wenn wir diesen Standpunkt mit dir zusammen mal eröffnen, die Vergangenheit aus dem Blickwinkel zu betrachten, dass sie möglicherweise für dein Vorankommen, für deine Weiterentwicklung, für dein Reifen, für deine Erkenntnismöglichkeit nicht per se falsch war. Also wenn wir da den Blickwinkel auf die Ereignisse erweitern, dann heißt das nicht, dass wir gleichzeitig sagen, das, was dir passiert ist, war gut. Also, oder in Ordnung, so wie es war, ne? Weil vielleicht hast du jetzt an was gedacht, wie du hast eine Gewalterfahrung gemacht oder sogar einen Übergriff oder sowas erlebt, ne? Dann sagen wir nicht, dass das in Ordnung war, dass Menschen andere Menschen so behandeln. Ne? Also habe ich gerade gedacht, wichtiger Disclaimer an der Stelle, vergeben heißt nicht gut finden. Und das denken ja viele. Viele denken ja, wenn ich dem Täter, der das mit mir gemacht hat, vergebe, dann soll ich sagen, dann heiße ich gut, was der mit mir gemacht hat. Und das ist damit nicht gemeint. Ne, vergeben heißt wirklich, du gibst dein Recht auf Rache, also auf, beziehungsweise in dem Moment, wo du dein Recht auf Rache aufgibst, kappst du den Automatismus, irgendwie zurückschlagen zu müssen oder ausgleichen zu müssen. Und sei es stellvertretend bei anderen Menschen. Weil dieser Automatismus, wenn der nicht gekappt ist, den agierst du dann als Person den ganzen Tag oder immer wieder in deinem Leben aus. Und der belastet dann dich. Mhm. Also das Zurückschlagen, da benutzen wir ja gerne auch immer das Bild, der Stachel der Rache sitzt dann in deinem Fleisch. Der andere kriegt das teilweise gar nicht mit, wenn du stellvertretend ausgleichst oder zurückschlägst, weil der schon lange nicht mehr in deinem Leben ist. Vielleicht ist die Person sogar schon gestorben. Aber du agierst diese negativen Gedanken, die negativen Gefühle und die negativen Verhaltensweisen wie in einem Autismus immer weiter aus und schadest damit dir selbst. Deswegen wichtige Unterscheidung. Du kappst durch unsere Übung diesen Automatismus. Du gibst das Recht auf Rache auf, aber du sagst nicht, das, was der andere gemacht hat, war in Ordnung und super, so wie der das gemacht hat oder dass der das gemacht hat. Das sind ist ein wesentlicher Unterschied.
Du brauchst einen Betrachtungsraum, der jenseits von richtig und falsch und gut und böse funktioniert, und den eröffnen wir zum Beispiel auch in unserem Training Release. Und das allein ist schon eine unglaubliche Erweiterung für das menschliche Bewusstsein zu erkennen. Es gibt einen Betrachtungsraum jenseits von richtig und falsch und gut und böse. Aber das ist wirklich gedankliche und emotionale Arbeit. Aber das Ergebnis davon ist tatsächliche Vergebung und darauf aufbauend Versöhnung. Ja.
Zweite Ebene, ne?
Zweite Ebene, weil die ist natürlich wirklich sowas wie ein Hack, den man anwenden kann und mit dem man sein Bewusstsein kontinuierlich umtrainieren kann, wie eine kleine Gewohnheit, die, wenn man sie etabliert, einen großen Unterschied bewirkt. Und Ausgangspunkt dafür ist die zweite Definition für Vergebung. Ich wähle nicht zurückzuschlagen. Ne? Und jetzt die wichtige Ergänzung, egal wie sehr mir danach ist.
Ja, ich wähle nicht zurück. Let that sink in. Ich sage das nochmal an der Stelle. Ich wähle nicht zurückzuschlagen, egal wie sehr mir danach ist oder egal wie sehr ich mich danach fühle. Ne, weil meistens macht man das ja am eigenen Gefühl fest von, ich fühle mich so verletzt, ich bin so enttäuscht, ich bin so traurig, ich bin innerlich, ich bin so wütend über das, was mir widerfahren ist. Ich muss das irgendwie kompensieren und dann schlägst du irgendwie zurück. Und das Interessante ist, dass viele Menschen das sogar dann im Nachhinein bereuen. Also sie sind über irgendein vergangenes Ereignis traurig, sie haben einen Vorwurf an die Person, sie erzeugen diese Gefühle, ne? Trauer, Ärger, Wut, Enttäuschung, Verletztheit, schlagen dann auf irgendeine Weise zurück. Und das Interessante ist, dass sie sich hinterher sogar schlecht fühlen, weil sie zurückgeschlagen haben. Und dann erzeugen viele sogar nochmal einen Selbstvorwurf an sich selbst, so nach dem Motto, ich sollte so nicht sein, wie ich gerade mit dem anderen war. Also wenn man sich das mal in aller Gänze betrachtet, diese Dynamik, ist das wirklich ein Verliererspiel auf allen Ebenen. Also es ist wirklich eine Abwärtsspirale. Und die Hoffnung, die dahinter steckt, ist, dass es einem irgendwie besser gehen könnte hinterher, weil man zurückgeschlagen hat, weil man irgendwie ausgeglichen hat, weil man irgendwie gesagt hat, siehste, weil du so warst, jetzt darf ich dann auch mal. Du erfährst dich halt nur dann, wie soll ich sagen, rachsüchtig, verbittert, aggressiv, gemein. Also du erfährst dich ja auf eine Weise, die du beim anderen abgelehnt hast. Also du setzt dich ja letztlich mit den Zurückschlagen ins gleiche Boot rein. Das ist dann Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und die erhoffte Erlösung setzt nicht ein, beziehungsweise, wenn überhaupt, gibt es sowas wie so eine kurzfristige Befriedigung, so nach dem Motto, das hat gerade auch mal gut getan, aber danach bleibt eigentlich eher eine Ernüchterung, weil der Kampf ja weitergeht.
Und wenn du dir den anderen dann anschaust, ne, wird der sich wahrscheinlich in irgendeiner Form ungerecht behandelt fühlen, wird dann wiederum einen Vorwurf gegen dich entwickeln, dann auch wieder zurückschlagen und dann, ne, sind das wie zwei ineinander greifende Zahnräder, die sich selbst am Laufen halten, und zwar Vorwurfs- und Rachezahnräder. Und daraus gibt es kein Entweichen.
Und jetzt kann sein, dass du beim Zuhören gedacht hast, naja, das klingt jetzt alles ja so ein bisschen wie in so einer Schlammschlacht. Sowas mache ich überhaupt gar nicht in meinem Leben. Und vielleicht muss man auch mal Beispiele bringen für, was wir meinen mit Zurückschlagen. Also mit Zurückschlagen meinen wir natürlich nicht jetzt, du machst tatsächlich wirklich echte Waffen scharf, ne? Oder wirst jetzt zu einem fürchterlichen Teufel oder Biest, ne? Also das meinen wir gar nicht, sondern wir meinen so kleine Waffen wie, weil du findest, dein Mann ignoriert dich, ja? Bist zickig. Also wir meinen, weil du findest, dein Vater hätte anders sein sollen, begegnest du Männern grundsätzlich eher mit so einem inneren Belächeln. Weil du findest, deine Mutter hätte anders sein sollen, begegnest du Frauen in so einer Haltung von, die können mir eh das Wasser nicht reichen. Das führt dann zu solchen rhetorischen Waffen eher wie ironisch sein, belächeln, sarkastisch sein. Vielleicht aber auch zu solchen Begegnungswaffen wie, du ziehst dich vom anderen zurück, der andere kriegt nicht mehr 100% von dir. Manche schlagen auch zurück, indem sie sagen, weil mein vergangenes Leben war, so wie es war, kriegt mich das Leben und die Menschen grundsätzlich nicht mehr fröhlich oder lustig. Also ich fahre eher auf so einem gedämpften, einigermaßen zufriedenen Niveau. Also die Welt hat meine Lebendigkeit gar nicht mehr verdient oder mein Mitspielen.
Oder meinen Erfolg. Das haben wir halt auch häufig schon herausgefunden, dass manche tatsächlich Misserfolg erzeugen, um, weiß nicht, ihrem Vater einen Tee zu tun, weil sie finden, der hat irgendwie was falsch gemacht und der hat meinen Erfolg nicht verdient, weil dann könnte der sich auf die Schulter klopfen und sagen, habe ich gut gemacht als Vater. Und das wollen wir häufig nicht. Also so gibt es verschiedenste Beispiele. Und du kannst einfach mal vielleicht auch mit diesem Wahrnehmungsfokus auch jetzt wieder dein Leben betrachten und sagen, welche Verhaltensweisen könnte ich erkennen als ein Zurückschlagen, als ein, ja, so ein Tit for Tat, Auge um Auge, Zahn um Zahn, also als Reaktion auf das Verhalten von anderen, um es auch wieder auszugleichen. Und vielleicht fällt dir dann auf, ah, ich habe immer gedacht, ich mache das, weil das, weiß ich nicht, meiner Persönlichkeit entspricht. Und du erkennst, nee, das ist tatsächlich Ausdruck eines Vorwurfs, den du lebst.
Und häufig findet man das im Gehirn oder im Verstand als folgende Abhandlung. Ich würde ja damit aufhören, also ich wäre ja auch anders zu den anderen, wenn die anderen nicht so doof gewesen wären. Und so legitimiert man das halt, ne? Weil man irgendwie findet, man hat nicht ganz gekriegt, was man wollte, kriegen die anderen jetzt auch nicht mehr ganz, was sie wollen.
Genau. Und dann greifen die Zahnräder ineinander und drehen sich und befeuern einander und beschleunigen einander meistens sogar. Und in Partnerschaft erlebt man das dann als so, es geht nach und nach bergab, so die Distanz wird immer mehr, weil der andere sich zurückzieht und dann ziehst du dich zurück und dann macht der andere dir Vorwürfe und du findest, na, dann ziehe ich mich erst recht zurück, wenn er so mit mir ist und. Und das kennen, glaube ich, alle. Nicht unbedingt in Partnerschaft, aber in anderen Begegnungen.
Ja, und dann ist natürlich die Befürchtung und daran scheitern Vergebungsprozesse. Ja, weil, ne, weil viele sich jetzt vielleicht auch fragen, ich habe schon so wahnsinnig viele Vergebungskurse gemacht und Vergebungsprozesse und irgendwie dachte ich auch, also ich habe ja eigentlich auch meinem Vater schon vergeben und kann man ja vielleicht auch noch mal eine Falle benennen. Das ist dann eigentlich die Vergebungsfalle. Also die Falle, die einen vom, oder die Verhinderungsfalle, die das Vergeben verhindert. Dass man halt eine Sache, also man muss halt über eine Schwelle drüber und über die wollen manche nicht drüber. Wenn man dem anderen vergibt, wie gesagt, das heißt nicht, dass man gut findet, was der andere gemacht hat, aber wenn man dem anderen vergibt und damit den Vorwurf aufgibt, das fühlt sich so an, als sei man jetzt plötzlich selbst im Unrecht und der andere sei im Recht gewesen. Wir sagen bewusst, das fühlt sich so an. Und über die Schwelle wollen viele Menschen nicht drüber. Dann sind sie lieber weiter unglücklich oder gedämpft oder deckeln ihren Erfolg oder ihre Erfüllung, aber können dann zumindest über die vergangenen Ereignisse weiter siehste sagen. So nach dem Motto, der andere, was der andere gemacht hat, das war falsch und das hätte so nicht sein sollen. Und sie können dann irgendwie Recht behalten über die Vergangenheit. Und womit sie konfrontiert sind, die Menschen, in dem Moment, wo sie vergeben, sind sie konfrontiert mit dem Gefühl oder dem Gedanken, nicht mehr Siehste sagen zu können.
Und
dann diese
deswegen,
Waffe fallen zu lassen.
Genau, und deswegen ist es ein Training. Also, weil wann immer du dann wählst, nicht zurückzuschlagen, egal wie sehr du dich danach fühlst, ne, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass du in den einen oder anderen Fällen wirklich an diesen Punkt kommst, wo du denkst, scheiße, jetzt fühle ich mich im Unrecht. Und dann trotzdem diese Position beizubehalten, also dann doch nicht zurückzuschlagen gegen diesen Impuls, doch im Recht sein zu wollen und dem anderen zumindest zu verklickern, was er denn doch falsch gemacht hat. Nein, einfach nicht zurückzuschlagen. Und ich glaube, eine zweite Vergebungsfalle, als du darüber gesprochen hast, ist mir eingefallen. Manchmal macht man das dann halt auch wie ein Trick, so nach dem Motto, ich schlage dann nicht mehr zurück, in der kleinen Hoffnung, vielleicht funktioniert ja das dann, dass mein Partner mir endlich gibt, was ich will, oder dass er mit Verhaltensweisen, die mir nicht gefallen, dann aufhört. Aber wenn es ein Trick ist, ne, funktioniert es nicht, weil es soll auch für gar nichts funktionieren, außer emotionale Entlastung. Also es ist kein Manipulationstrick. Also wie man dann seine Beziehung gestaltet, das kommt erst danach. Also da braucht man halt bestimmtes anderes Handwerkszeug. Der einzige Effekt, der entstehen soll durch nicht zurückschlagen, egal wie sehr du dich danach fühlst, ist die mentale und emotionale Entlastung. Und die stellt sich tatsächlich ein. Wenn du ein paar Mal über diese Schwelle oder über diese Schwellen, die wir gerade genannt haben, drüber gelaufen bist und merkst, ah, okay, ich überlebe das ja, ist ja gar nicht so schlimm, im Unrecht zu sein oder zumindest gefühlt im Unrecht zu sein.
Ja, ich habe gerade gedacht, man kann noch mal zurück zur Kugel oder zum Anker aus der letzten Podcast-Folge. Wenn man nicht vergibt, behält man ja die Kugel. Und manche wollen die Kugel auch anderen zeigen und sagen, guck mal, die habe ich, weil er oder sie so war. Also weil er oder sie so war, ist mein Leben jetzt schwerer. Deswegen kann ich nicht erfolgreich sein, deswegen kann ich nicht glücklich sein, deswegen kann ich nicht loslaufen und kann keinen Hopserlauf machen. Und manche brauchen die Kugel als Mahnmal. Also um mit der Kugel nochmal zu untermauern, das Verhalten des anderen war falsch. Aber was sie eben nicht mitkriegen, ist das Verhalten des anderen, was dir möglicherweise wirklich geschadet hat und worüber du wirklich auch verletzt warst und auch zu Recht möglicherweise, ne, verletzt warst. Die Kugel zu behalten, macht das nicht ungeschehen. Und das ist auch eine Hoffnung, in der viele leben. Wenn ich nicht vergebe, dann kriege ich damit irgendwie das Ereignis, den Schmerz eliminiert. Also dann kann das Alte verschwinden. Und da machen wir eine ganz interessante Beobachtung. Menschen, die tatsächlich wirklich faktisch ganz, ganz schreckliche Erfahrungen gemacht haben, die sind ganz schnell bereit, die Kugel aufzuschließen und hinter sich zu lassen, weil sie sagen, im Ereignis war schon zu viel Kugel und zu viel Schwere und zu viel Belastung und zu viel Verletzung und Schädigung enthalten. Ich will mich nicht noch weiter schädigen, weil dann kriegt der andere zu viel Macht. Das heißt, die schließen das Schloss leichter auf, um wieder sich zu befreien und loszugehen. Und da muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen, die Funktion der Kugel hat also auch so einen kleinen, charmanten Gewinn. Die wird nämlich von vielen auch wie ein Faustpfand benutzt. Also ich behalte mal meine Nichtvergebung. Also ich behalte mal die Kugel, um weiter auf den anderen zeigen zu können und zu sagen, der hat es versaut und ich habe es deswegen schwer, weil ihn auf einer bestimmten Ebene klar ist, wenn ich vergebe und die Kugel abmache, dann muss ich wirklich los. Also dann gibt es keine Ausreden mehr. Das ist jetzt, ne, wissen wir auch wieder, schärferer Senf, aber es lohnt sich da mal hinzugucken, wie sehr man die Kugel halt als Ausrede behalten will, um irgendwie nicht wirklich ganz losgehen zu müssen.
Und der Verstand redet uns das dann schön mit, ja, aber wenn ich dann die Kugel loslasse oder den Anker lichte und dann Geschwindigkeit aufnehme, dann werde ich vielleicht auch leichtfertig und dann passiert mir das Gleiche wie in der Vergangenheit. Also der Verstand erzählt uns, wir brauchen die Kugel und den Schmerz, den die Kugel erzeugt, um wach zu sein, um uns schützen zu können vor möglichen zukünftigen Verletzungen. Und da können wir nur sagen, die brauchst du nicht. Also du brauchst etwas anderes, du brauchst sowas wie Achtsamkeit und Wachheit über bestimmte Konsequenzen und du brauchst natürlich auch wieder eine gestalterische Kompetenz. Also wie gestaltest du Beziehungen und Begegnungen, insbesondere dann, wenn manche Menschen Verhaltensweisen an den Tag legen, die dir schaden könnten. Also wie reagiert man da drauf? Das ist eine Kompetenz, aber um die zu nutzen, brauchst du keinen Vorwurf, du brauchst auch keinen Schmerz, um achtsam und wach zu bleiben. Das ist ein Irrtum. Deswegen, du kannst ruhig die Kugel loswerden, das Tempo, was du dann aufnimmst, wird dir nicht an sich schaden, sondern du wirst halt eher wieder in den Modus des Hopserlaufes kommen.
Ja, und ich habe gerade noch mal gedacht, das ist ja auch Teil von Release, diesen Abwägungsprozess mal mit jemand anderem zusammenzumachen. Mhm. Also nicht alleine im stillen Kämmerlein vor einem Workbook zu sitzen und sich zu fragen, ja, gebe ich es jetzt auf, gebe ich es nicht auf, schlage ich zurück, schlage ich nicht zurück, behalte ich die Kugel oder gebe ich sie her, will ich wieder in den Hopserlauf oder nicht, sondern das mit jemandem zu machen, der mit dir zusammen von außen auf dein Leben guckt und mit dir Dinge findet, die du übersiehst. Also das, finde ich, ist ja eigentlich der wichtigste Effekt am sich einen Coach nehmen, weil der von außen mit dem Finger auf Dinge deutet in deiner mental-emotionalen Landkarte, die dir bei dir selber noch gar nicht klar sind und die einen großen Befreiungsmoment erzeugen. Weil die Frage, die immer auftaucht im Verstand, ist ja, ist es sicher, wenn ich das mache? Also ist es wirklich sicher? Und da ist ja mal die Frage, das kann man jetzt schon an der Stelle machen, rein rational mal zu überprüfen, ist es denn mit Kugel oder Anker wirklich sicherer? Mhm. Also ist noch kein Boot gekentert, weil es um den Anker bei Topspeed im Kreis gefahren ist. Hat sich noch keiner an der eigenen Kugel verletzt, wenn er losläuft oder zu lange mit dem Gewicht läuft. Ne? Mhm. Also schleichende Verschleißerscheinungen, die einem gar nicht bewusst sind, die man dann erst irgendwann merkt. Also dass man irgendwann mit 60 auf sein Leben guckt und sagt, irgendwie habe ich den Menschen nie vertraut. Also ich habe eigentlich mit 20 entschieden, ich misstraue Menschen und dadurch war einfach weniger Nähe möglich. Mhm. Dadurch bin ich unter meinen Möglichkeiten geblieben. Dadurch habe ich viele Dinge abgewählt.
Und natürlich hast du das gemacht, möglicherweise, ne, um dich vor Verletzungen zu schützen, aber dann musst du dich halt fragen, bist du tatsächlich nicht verletzt worden? Oder ist es nicht sogar so, dass die Nähe oder die Distanz, die du durch Vorwürfe erzeugt hast, sowas ist wie eine permanente kleine Verletzung, die du dir dann selbst zugefügt hast? Also dann wieder die Frage, also wie fällt die Bilanz aus? Also lohnt es sich, das aufrechtzuerhalten?
Ja, ich finde das gut, dass das gerade mit der Verletzung gesagt, weil das kann man ja wirklich mit einer physischen Verletzung sogar vergleichen. Also möglicherweise war da wirklich ein Schnitt in der Vergangenheit und der hat geblutet, ne? Und was viele mit, und dann hat sich Schorf gebildet und dann kann ja eigentlich sogar sowas einsetzen wie ein Heilungsprozess. Und was mit dem Vorwurf und dem Nichtvergeben passiert, ist, dass der Verstand auf das vergangene Ereignis und den möglichen Schaden ausgerichtet ist und die Verletzung oder Enttäuschung, was der dann mit der Wunde macht, ist, der kratzt die dadurch immer wieder auf. Also dadurch fängt die immer wieder an zu bluten, dadurch verschlimmert sich das eher. Und wie gesagt, man ist eben nicht mit den unverletzten Hautflächen beschäftigt, sondern mit dieser einen Verletzung, die damals möglicherweise passiert ist. Und was eben durch dieses immer wieder den Schorf aufkratzen, immer wieder die Geschichte und sei es nur im eigenen Verstand reproduzieren, ne? Das hätte nicht sein sollen, weil das so war, kann ich nicht erfolgreich sein, weil das so war, kann ich nicht, also diese kausale Verknüpfung immer wieder zu erzeugen, verhindert das Verheilen und man könnte ja mal konstatieren, wenn man damit aufhören würde, könnte die Wunde in Ruhe verheilen und dann meistens bleibt noch nicht mal eine Narbe. Mhm. Und selbst wenn eine bliebe, ist das ja eher, also man guckt ja selber auf Narben auch manchmal in so einem wohlwollenden Zustand von, und manche präsentiert man ja sogar stolz, als man sagt, ne, das war mal eine krasse Nummer, aber ich habe es gemeistert. Also ich habe das nicht nur überlebt, sondern ich habe das auch in eine Heilung gesteuert. Und weil ja so viele auch immer von Heilungsprozessen reden, habe ich gedacht, dass bei einer offenen Wunde würde man nicht auf die Idee kommen zu sagen, hey, das ist bestimmt super fürs Vergessen und Heilen, wenn du das Ding immer wieder aufkratzt. Aber wenn es halt um emotionale Wunden geht, machen wir das.
Deswegen ist nicht zurückzuschlagen, ist egal wie sehr du dich danach fühlst, das ist tatsächlich sowas wie nicht mehr kratzen, egal wie sehr es dir unter den Fingern juckt, es doch zu
Ja.
tun.
Ja.
Ja.
Und dann kannst du ja, das wissen wir ja, das kennt ja jeder, ne, von jedem Mückenstich allein. Irgendwann hört das ja auf. Und natürlich ist man dann halt auch, ich würde sagen, das ist nah an Erleuchtungsarbeit. Also ich finde ja schon, bei einem Mückenstich nicht zu kratzen, ist schon nah an Erleuchtungsarbeit. Könnte man auch schon ins Himalaya gehen für. Und ich finde, in menschlicher Begegnung nicht zurückzuschlagen, egal wie sehr man sich danach fühlt, das gleicht schon wirklich einem innerlichen Surrender vor dem eigenen Ego, der, wie ich finde, einen wirklich reifen, sich einen reifen lässt. Und ich mochte das, also mochte das sehr, diese Erfahrung. Wir hatten ja da auch vor 3 Jahren so ein Ereignis, wo wir gesagt haben, egal, wie sehr wir uns danach fühlen, wir schlagen. Ich mochte das sehr, diesen, in dem Moment mochte ich das teilweise auch nicht, weil mein Ego stark gestrampelt hat und auch danach gedürstet hat, so eine Mini-Revenge zu starten. Aber ich fand immer, wenn man nur 2 oder 3 Tage später dann auf die Begegnung blickte und wusste, man hat es nicht gemacht, was mir da drin gefallen hat, dass ich gemerkt habe, ich bin der Regisseur für mein Leben. Also ich bestimme, wie ich mich erfahre als Mensch in der Begegnung mit anderen. Und dann habe ich einfach bestimmt, Frieden zu erzeugen, eine friedliche Begegnung und keine kriegerische.
Ja, es ist ein gutes Übungsfeld, um sich selbst auch mitzuteilen. Ich habe die Wahl, um dann die Erfahrung zu machen. Ich glaube, in der Psychologie heißt das, die Erfahrung der Selbstwirksamkeit zu machen, die ja interessanterweise ein wesentlicher Aspekt des Glücklichseins ist. Das weiß man aus der Se Glücksforschung, ne? Also wenn Menschen die Erfahrung machen, ich bin selbstwirksam, ich kann Einfluss nehmen. Ein ganz wichtiges Puzzleteil. Insofern auch von dieser Perspektive aus betrachtet, ist es halt eine sehr, sehr powervolle Übung und ein sehr, sehr powervolles mentales und emotionales Training, nicht zurückzuschlagen, egal wie sehr du dich danach fühlst.
Ja, und wie gesagt, das wäre, glaube ich, jetzt auch schon an der Stelle in der Folge, würde ich sagen, der Hack to go. Also einfach mal in der nächsten Woche zu beobachten, wo hast du Bock? Also wo machst du halt innerlich die Waffen scharf? Also das, und ich finde, das ist ja auch so entlastend, wenn man das mal nicht moralisch wertet und wenn man dann diese ganze Schuldscheiße wegnimmt. Also wir sind halt Menschen. Wenn wir uns ungerecht behandelt fühlen, dann neigen wir halt dazu, zurückschlagen zu wollen. Also wir wollen das halt ausgleichen, so. Und dann legitimieren wir das auch mit Gerechtigkeit und mit Geschichten und Dingen und so. Das haben wir ja auch alles schon in anderen Folgen beschrieben. Und dann einfach mehr zu sein als dieser Automatismus. Und zu sagen, okay, hätte ich jetzt Bock drauf gehabt, könnte ich jetzt machen. Aber mache ich jetzt einfach mal nicht. Und zwar nur mit der Frage, wie will ich mich stattdessen erfahren? Also, und vielleicht muss man das an der Stelle auch nochmal disclaimen. Wir sagen nicht linke Wange, rechte Wange. Also wenn dir jemand natürlich wirklich in die Fresse haut, ne, dann grenzt dich natürlich ab. Ne? Also grenzt dich ab. Stell Grenzen auf. Aber schlag halt nicht zurück. Also, weil abgrenzen, zurückschlagen ist nicht abgrenzen. Also wer zurückschlägt, kann sich gar nicht abgrenzen, weil er ja die Verstrickung über den Kampf aufrechterhält. Wer eine Grenze aufstellen, müsste aufhören, zurückzuschlagen, um eine stabile, solide Grenze zu bauen.
Genau, das ist halt gemeint mit, ne, die anderen Kompetenzen, die du dir dann noch aneignen kannst, um deine Beziehung und sei es so konfrontative Beziehung wirklich anders zu gestalten.
Ach, und vielleicht noch ein Gedanken, der fiel mir jetzt gerade noch ein.
Ja.
Weil man ja manchmal, also womit einen der Verstand ja auch manipuliert, ist, dass er sagt, aber ich gönn's dem anderen nicht. Also der andere hat das nicht verdient. Und da finde ich, muss man auch scharfsinnig Bilanz ziehen. Also die Frage ist ja, hast du das verdient, dass du dich dann als zurückschlagend erfährst oder hättest du was Friedlicheres verdient? Also anders ausgedrückt, wenn du zurückschlägst, dann kriegt der andere zwar keine bessere Version von dir, aber du halt selber auch nicht.
Oh, da fällt mir jetzt auch noch einer ein. Darf ich das noch
Na
ergänzen?
klar.
weil das ist auch eine Falle, in die man dann tappt, nicht zurückzuschlagen, egal
der
wie sehr
Bessere
man,
zu sein, ne?
Ja, der moralisch Bessere zu sein, ja. So nach dem Motto, guck, ne? Also wie eine Botschaft auch an den anderen, das ist möglich, ne? Und sich dann als der Heiligere von beiden zu fühlen, in einem konkreten Konflikt, ne? Also in einer Begegnung mit jemand anderem. Und dann kann sogar das nicht zurückschlagen, wieder
zur
eine Waffe
werden.
Zur Waffe werden.
Zur heiligen Waffe.
Und deswegen ist es halt wirklich ein Training. Also das ist nichts, was du von heute auf morgen lernst. Ne? Erstens, es nicht zu tun und dann zweitens, es zu tun, ohne dich dabei als Heiliger und über dem anderen stehen zu fühlen. Das muss man halt ein bisschen rausfinden, wie das geht. Aber es ist wirklich, und ich glaube, dafür haben wir jetzt hinreichend akquiriert, eine Arbeit, die zu tun sich lohnt.
Ja, deswegen würde ich sagen, wir wünschen dir, dir Zuhörer, also ich nicht dir, Stefan, sondern muss man immer framen, ne, wenn man zu zweit im Podcast ist. Viel Spaß bei dieser Erleuchtungserfahrung, die es möglicherweise für dich werden wird, wenn du, ich sag mal im übertragenen Sinne, dich auf die Hände setzt. Also an der Stelle, wo du die Fäuste ballst und boxen willst, dich einfach auf deine Hände setzt und einfach mal nur beobachtest, wie erfahre ich mich gerade mit mir, wenn ich das nicht mache.
In diesem Sinne mal wieder. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao.